HR Info. Das Interview.
Mit Daniel Bauer. Ich spreche gleich mit der linken Gesundheitsexpertin Katrin Vogler über die Neuregelung der Sterbehilfe. Kommenden Freitag entscheiden die Abgeordneten in Berlin ja darüber, ob das Recht auf den assistierten Suizid in Deutschland künftig eingeschränkt wird. Ein ziemlich kontroverses Thema, weil Sterben nun mal etwas sehr Privates ist und da schon die Frage erlaubt sein muss, ob die Politik sich da einmischen sollte. Katrin Vogler, die für die Linke im Bundestag sitzt, sagt, ja, sie sollte. Und deshalb hat sie auch zusammen mit Abgeordneten aller anderen Fraktionen ein Gesetz ausgearbeitet, über das am Freitag abgestimmt wird. Danach würden sich Ärzte teilweise sogar strafbar machen, wenn sie todkranken Menschen beim Suizid helfen würden. Sterbehilfe darf eben keine Dienstleistung sein, sagt meine Gesprächspartnerin Katrin Vogler. Und sie hat dafür auch ganz persönliche Gründe. Frau Vogler, Sie sind erfolgreiche Politikerin, Sie sitzen seit 6 Jahren für die NRW-Linke im Bundestag und sind Gesundheitsexpertin Ihrer Fraktion. Vor 18 Jahren, da waren Sie Mitte 30, da war das Ganze noch nicht so absehbar. Zum einen waren Sie damals noch in der SPD, zum anderen haben Sie damals eine ziemlich niederschmetternde Diagnose, kann ich mir vorstellen, bekommen, nämlich, dass Sie an multipler Sklerose leiden. Wobei Ihr Arzt hat Ihnen das, Ihr Neurologe hat Ihnen das damals gar nicht so auf den Kopf zugesagt, oder?
Nein, man hat mich erst ein bisschen im Unklaren gelassen. Ich musste viel selbst recherchieren und rausfinden. Und es hat dann auch noch eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich überhaupt die Termine im Krankenhaus bekommen habe und dann irgendwann auch eine wirklich erhärtete Diagnose hatte und wusste, was mir fehlt. Ja, das war schon ein bisschen verunsichernd.
Damals gab es ja auch noch nicht so wie heute, dass man mal googelt schnell und dann hat man irgendwas. Also da waren Sie dann wirklich eine Zeit schlicht, wussten nicht genau, was Sie eigentlich hatten. Also was waren Ihre Symptome?
Naja, ich hatte eine Lähmung an meinem rechten Arm und konnte meine rechte Hand quasi gar nicht mehr gebrauchen und das auch über längere Zeit und es wurde halt immer heftiger. Und dann habe ich das eben neurologisch auch abklären lassen.
Und als es dann klar war und man mit Ihnen dann auch darüber gesprochen hat, wie der Verlauf dieser Krankheit ja ist, der ja sehr verschieden sein kann, wie hat man Ihnen das damals erklärt, wie hat man Ihnen das dargestellt?
Na, ich hatte mich schon, als ich sozusagen rausgefunden hatte, was man vermutete, worüber die Ärzte mit mir anfangs nicht offen gesprochen haben, habe ich mich ja schon selber auch ein bisschen schlau gemacht, bin dann auch zu einer Selbsthilfegruppe gegangen und habe mich einfach selber informiert über diese Erkrankung und habe einfach in meinem Kopfkino so verschiedene Szenarien durchgespielt, was das für mich heißen könnte. Tatsächlich habe ich ja Glück gehabt, muss man heute sagen. Ich habe eine sehr milde Verlaufsform und ich bin auch ohne Medikamente stabil, also kann alles noch machen, so wie ich das machen möchte. Und das geht ja nicht allen Leuten so, aber es gibt auch viele mit dieser Erkrankung, die da ganz gut mitleben.
Aber das war damals noch nicht absehbar. Es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel praktisch vollkommen gelähmt wird. Das ist ja nicht auszuschließen. Wie sind Sie damals in dieser Phase damit umgegangen, mit dieser unsicheren Zukunftsaussicht?
Ja, ich glaube, das war wichtig für mich, dass ich auch in der Reha Gelegenheit hatte, viele andere Patientinnen und Patienten kennenzulernen und in unterschiedlichen Erkrankungsstadien und auch deren unterschiedliche Arten und Weisen damit umzugehen. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, wie das Kind heißt, ich weiß, was alles auf mich zukommen kann, aber nicht muss. Und ich setze mich damit so auseinander, wie es auf mich zukommt, weil was anderes kann man mit dieser Erkrankung auch nicht machen. Man muss sich dann den Situationen stellen. Ich habe damals zum Beispiel angefangen, mit links zu schreiben und Dinge verstärkt mit der linken Hand zu machen, was ich zum Glück heute nicht mehr machen muss, weil das wirklich schwierig ist. Aber das war eben wichtig, sich zu überlegen, naja, was ist geblieben? Was kannst du noch? Und wie kannst du das für dich weiterentwickeln, dass Lebensqualität erhalten bleibt?
Nun ist der Job eines Abgeordneten, ja weiß Gott, kein besonders leichter, sogar ein ziemlich stressiger Job. Wie sehr beeinträchtigt Ihre Krankheit Sie heute?
Eigentlich kaum. Also ich habe den Eindruck, dass mir der Job ganz gut tut.
Man merkt es ja noch überhaupt nicht. Wenn man es nicht wüsste, würde man es auch tatsächlich nicht anmerken. Sind Sie eigentlich offen damit umgegangen? Haben Sie es vielen Leuten erzählt oder haben Sie das mehr mit sich ausgemacht?
Ich habe das natürlich in meinem engsten Umfeld einigen Leuten erzählt, auch meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen, damit die eben wissen, was bei mir los ist und wie lange das vielleicht dauern kann, obwohl man das ja nie absehen konnte, bis ich wieder fit war. Und ansonsten bin ich damit nicht sehr offen umgegangen. Ich finde, da man das bei mir nicht sieht, muss ich das auch nicht auf dem Schild vor mir hertragen.
Auch viele Kollegen in der Fraktion wussten lange nichts, oder?
Ich glaube, keiner.
Keiner sogar. Wussten nichts, Vergangenheitsform, weil seit ungefähr einem Jahr wissen es dann doch eigentlich alle, weil sie sich entschieden haben, es öffentlich zu machen, öffentlich darüber zu reden. Was war damals der Anlass?
Ja, wir haben diskutiert über die Frage von assistiertem Suizid, also was viele Leute unter Sterbehilfe bezeichnen. Ich möchte den Begriff eigentlich nicht verwenden, weil ich den für verwirrend und auch ein bisschen beschönigend halte. Und da ist mir in der Debatte immer wieder aufgefallen, dass sehr leicht Kolleginnen und Kollegen die Würde von Menschen, die Hilfebedarf haben, in Frage gestellt haben. Also ob es ein lebenswertes, ein würdiges Leben noch geben kann, wenn man zum Beispiel nicht mehr selber auf die Toilette gehen kann, sondern darauf angewiesen ist, dass einem Leute bei solchen intimsten Verrichtungen helfen. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du auch mal sagen, was dein persönlicher Antrieb auch ist an dieser Stelle und aufstehen und einfach mal den Leuten erklären, dass für mich überhaupt nicht Würde davon abhängt, ob man Hilfe braucht oder nicht, sondern dass unsere Aufgabe ist in der Gesellschaft, dass eben diese Hilfe, diese Assistenz, die jemand braucht, weil er krankheitsbedingt bestimmte Dinge nicht mehr machen kann, dass die eben würdig und ausreichend und nach dem besten Stand der Möglichkeiten gegeben wird. Und dass es da nicht darum gehen kann, Menschen sozusagen den Tod als Ausweg zu empfehlen, sondern dass es darum gehen muss, für gute Lebensbedingungen auch für Menschen mit Behinderungen zu kämpfen.
Also Sie waren regelrecht ein bisschen sauer, dass dann vielleicht Leute, die gar nicht betroffen sind, gesagt haben, also wenn ich mal im hohen Alter nicht mehr so und so fit bin, das machen kann, dann will ich gar nicht mehr leben. Solche Sprüche haben Sie dann wirklich so aufgeregt, dass Sie gesagt haben, also jetzt sage ich mal allen hier, sowas kommt für mich nicht in Frage oder so will ich nicht, dass man darüber redet.
Ja, mir ist auch aufgefallen, dass das wirklich sehr oft so von Menschen kommt, die in ihrer eigenen Lebensgeschichte solche Krankheiten oder Auseinandersetzungen mit Krankheit und Behinderung in dieser Form nicht gehabt haben. Das heißt, viele junge Menschen sagen dann, also wenn ich nicht mehr gehen kann oder wenn ich nicht mehr sehen kann oder wenn ich nicht mehr alleine mir das Frühstücksbrot machen kann, dann will ich nicht mehr leben. Ist aus der Perspektive auch nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite habe ich oft die Erfahrung gemacht mit Menschen, die eben von schweren chronischen Krankheiten, von Behinderungen betroffen sind, dass die das plötzlich ganz anders sehen, sondern dass sie sagen, ja gut, diese Behinderung ist vielleicht ein Teil von mir, aber ich bin nicht diese Behinderung, ich bin viel mehr und ich habe auch andere Dinge, die das Leben für mich lebenswert machen, als vielleicht das Tanzen, das Klavierspielen oder das Bilder gucken.
Dann kommen wir doch mal zu der Abstimmung, die jetzt demnächst ansteht im Bundestag, nämlich zu dem assistierten Suizid, zu der Sterbehilfe, wie Sie es nicht so gerne nennen. Sehen Sie es mir nach, wenn ich es manchmal so nenne, weil ich es mir auch so ein bisschen angewöhnt habe. Es geht darum, es soll ein Gesetz her, das das regelt, was bisher oft in der Grauzone so ein bisschen liegt. Suizid als solcher ist nicht strafbar, deswegen ist die Beihilfe momentan da auch nicht strafbar. Aber es bewegt sich eben viel in der Grauzone bei den Ärzten. Das Standesrecht macht da auch Unterschiede, je nachdem, wo man zugelassen ist und so weiter und so weiter. Da soll jetzt also ein Gesetz her. Es gibt aber auch viele Menschen, es gibt auch Abgeordnete, die sagen, also das Sterben ist doch sowas Privates, vielleicht eine der letzten wirklichen privaten Angelegenheiten in unserer reglementierten Welt. Warum brauchen wir da jetzt eigentlich noch ein Gesetz? Warum müssen sich die Politiker in Berlin auch noch darüber jetzt den Kopf zerbrechen und uns da Vorschriften machen? Mhm. Können Sie diese Bedenken verstehen?
Ich kann die bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich finde auch, dass wir als Politiker nicht das Recht haben, Menschen zum Leben zu zwingen oder eine Bewertung darüber abzugeben, wenn sich jemand das Leben nehmen möchte. Auf der anderen Seite, finde ich, müssen wir aber auch alles dafür tun, dass in unserer kapitalistischen orientierten Dienstleistungsgesellschaft nicht der Tod auf Rezept zu einer beliebig abrufbaren Dienstleistung wird, sondern dass es sozusagen immer eine tragische und dramatische Entscheidung Einzelner ist. Und spätestens in der Frage, wo jemand anderes mit involviert wird in einen Suizid, ist es ja nicht mehr die individuelle Entscheidung des Einzelnen, sondern dann sind ja mindestens zwei beteiligt. Und dass es da keine Werteverschiebungen gibt in so eine Richtung, dass eine gesellschaftliche Debatte darüber läuft, ab wann ich mein Leben noch als lebenswert und würdig empfinden darf. Und dass mir möglicherweise dann nahegelegt wird, zu einer solchen Dienstleistung zu greifen. Da möchte ich schon was dagegen tun und deswegen habe ich auch diesen einen Entwurf mit initiiert, mit dem wir die geschäftsmäßige Förderung des Suizids unter Strafe stellen wollen. Aber bewusst eben nicht Beihilfe, wenn sie im Einzelfall und aus nicht eigennützigen Motiven geleistet wird, die wollen wir natürlich bewusst nicht bestrafen.
Zu den Einzelheiten des Entwurfs kommen wir gleich noch. Erst nochmal vielleicht ein bisschen zu der grundsätzlichen Frage, was soll, was darf der Staat eigentlich dem Einzelnen vorschreiben? Sie haben gerade das Dienstleistungsprinzip genannt, Sterbehilfe darf keine Dienstleistung werden. Das spielt natürlich auch immer zum Beispiel die Sterbehilfevereine spielen da eine Rolle. Was sagen Sie dem jemanden, der jetzt zum Beispiel todkrank ist, weiß, er hat noch 3 Monate zu leben und er hat für sich die bewusste Entscheidung getroffen, ich möchte jetzt aber schon jetzt aus dem Leben scheiden und ich fahre jetzt zu so einem Sterbehilfeverein. Warum wollen Sie diesen Menschen das nicht erlauben? Warum soll er es nicht dürfen?
Na, da muss man ja zum einen auch sagen, dass zum Beispiel für diesen Fall, den Sie da schildern, also der Verein, der hier in Deutschland am größten praktiziert, gar kein Ansprechpartner sein wird, weil die nämlich in der Regel eine längere Zeit vorschalten, bevor sie jemandem das tödliche Mittel besorgen. Es sei denn, dieser jemand ist bereit und in der Lage, 7.000 Euro auf den Tisch des Hauses zu blättern, dann beschleunigen sie das Verfahren. Also das ist wirklich so eine Geschichte. Da werden Geschäfte mit der Angst vorm Sterben oder auch mit der Angst vor Pflegebedürftigkeit, Abhängigkeit gemacht. Und das möchte ich gerne unterbinden. Und dass sozusagen wir dem Einzelnen nicht vorschreiben, dass er zu leben hat. Ich finde, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit in einem demokratischen, freiheitlichen Rechtsstaat, in dem wir leben. Da darf es auch für mich gar keine Debatte geben.
HR Info, das Interview mit Katrin Vogler. Sie ist Gesundheitsexpertin der Linken im Bundestag. Und wenn es nach ihr geht, dann gelten bald strengere Gesetze bei der Sterbehilfe. Mal ganz ketzerisch gefragt, weil Sie eben auch so diesen wirtschaftlichen Aspekt angesprochen haben. Mit dem Leben von der ersten Schwangerschaftswoche an wird ein riesiges Geschäft gemacht in unserer Gesellschaft, in allen Lebensphasen. Warum soll der Tod eigentlich davon ausgenommen sein, könnte man ja auch fragen. Warum soll man nicht mit dem Tod eigentlich auch ein Geschäft machen dürfen?
Naja, als linke Gesundheitspolitikerin kämpfe ich ja eigentlich dafür, dass die Fragen von Leben, von Gesundheit und auch von Betreuung, Assistenz, Pflege, dass die diesen marktwirtschaftlichen Prinzipien entzogen werden und dass sie wieder unter dem Aspekt von Menschenrechten und Daseinsvorsorge gestaltet werden. Da haben wir natürlich noch viel zu tun und viel zu kämpfen. Aber ich will nicht auch noch die letzte Frage des Lebens diesem Muster unterworfen sehen. Ich glaube, das wäre eine schlechte Entwicklung für unsere Gesellschaft.
Trotzdem ein Argument, was ja auch immer genannt wird von Menschen, die sagen, also Sterbehilfevereine sollten erlaubt sein in Deutschland, weil wenn sie hier zugemacht werden, dann nötigen sie die Menschen ja in die Schweiz zu fahren, wo das Ganze legal ist, wo es auch noch legal bleiben wird. Also bringt das überhaupt was, dann solche Vereine in Deutschland zu verbieten?
Na, unter der Perspektive dürften wir ja hier im Bundestag überhaupt keine Gesetze mehr machen. Und dann hätten wir sozusagen ein Gesetzes- und Ethik-Dumping, wo sich alle Gesetzeslagen immer auf dem niedrigsten Level aller Nachbarländer einpegeln. Also dann dürften wir hier auch keine strengeren Umweltgesetze machen als anderswo. Also das finde ich, es darf keine Argumentation sein, weil natürlich leben wir in einer Welt, in der Grenzen offener sind, zumindest für diejenigen aus den reichen Ländern und in der vieles auch grenzübergreifend möglich ist. Aber das kann doch für uns keinen Grund sein, auf unsere Rolle als Gesetzgeber im Bundestag zu verzichten.
Sterbehilfevereine argumentieren aber auch, dass sie zwar viele Mitglieder haben teilweise, die diesen Betrag zahlen oder die auch jahrelang Mitglied sind, aber dass nur sehr wenige letztlich wirklich diesen assistierten Suizid in Anspruch nehmen. In Deutschland wirklich sehr wenige. Ich glaube, in den letzten 3 Jahren etwas über 100. Und das Argument ist immer, dass es den Leuten vor allem darum geht, diese Sicherheit zu haben, dass sie diese Möglichkeit hätten. Also, dass wenn es ganz schlimm wird, dann habe ich die Möglichkeit, dahin zu gehen und das machen zu lassen. Aber ich weiß eh schon, ich werde es eigentlich nicht tun. Und dass dadurch die Lebensqualität im letzten Lebensabschnitt allein durch dieses Wissen, dass es möglich wäre, schon ansteigt. Ist das nicht ein Argument, was man da auch zugutehalten müsste?
Die Suizidforschung lehrt uns eigentlich anderes. Es gibt da zum Beispiel den sogenannten Werther-Effekt. Das ist auch bekannt, dass wenn sozusagen Suizide sehr stark in der Öffentlichkeit dargestellt werden, dass dann Leute angereizt werden, das nachzuahmen, dass das Vorhandensein von Suizidmitteln auch die Suizidrate erhöht. Also die leichte Zugänglichkeit zu Mitteln, das Leben zu nehmen, schafft mehr Suizide und schafft eben nicht mehr Suizidprävention. Und da hatten wir in der letzten Sitzungswoche auch eine Anhörung im Gesundheitsausschuss, wo das die Sachverständigen nochmal sehr deutlich gemacht haben. Also deswegen kann diese Argumentation nicht verfangen. Das mag für Einzelpersonen stimmen, aber wir dürfen ja nicht nur Gesetze für Einzelpersonen machen, sondern wir müssen Gesetze machen, die für die gesamte Gesellschaft prägend sind.
Also Sterbehilfevereine haben nach Ihrem Vorschlag, Ihrem Gesetzentwurf keine Zukunft mehr. Und das deckt sich übrigens mit allen Vorschlägen von den fraktionsübergreifenden Vorschlägen, die es ja gibt. Kommen wir doch jetzt mal ganz konkret zu den Vorschlägen. 4 Stück werden eingebracht und darüber wird dann letztendlich ja auch abgestimmt. Das Ganze ohne Fraktionszwang, wie es ja bei solchen Gewissensfragen häufig der Fall ist. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, es gibt einen Vorschlag, der will den assistierten Suizid bis zu einem gewissen Grad erlauben. Einer will ihn weitgehend verbieten. Und dann gibt es noch 2 Vorschläge, die sich irgendwo dazwischen abspielen. Der eine will zumindest den Ärzten ein bisschen Rechtssicherheit verschaffen, dass sie nicht belangt werden können. Und es gibt eben Ihren Vorschlag. Der hat nach aktueller Lage wohl auch die meisten Befürworter. Auch die Kanzlerin hat sich da ja wohl schon geäußert, dass sie dem die meisten Sympathien entgegenbringt. Aber unterm Strich würde Ihr Vorschlag eine leichte Verschärfung bedeuten. Also es würde zum Beispiel das Strafrecht ins Spiel kommen. Können Sie ganz kurz mal zusammenfassen, wofür Ihr Vorschlag steht? Was soll erlaubt sein bei dem assistierten Suizid und was eben nicht?
Also wir wollen unter Strafe stellen, wenn jemand den Suizid eines anderen geschäftsmäßig und absichtlich fördert. Diese beiden Begriffe sind wichtig. Also geschäftsmäßig bedeutet auf Wiederholung angelegt. Also von vornherein auch in der Absicht und Zielstellung, das wiederholt anzubieten. Und absichtlich bedeutet eben nicht versehentlich oder nicht unter Inkaufnahme, sondern wirklich auch mit dem Ziel, jemand anderem die Mittel zur Tötung zu verschaffen oder zu vermitteln. Das wollen wir unter Strafe stellen. Alles andere wollen wir unangetastet lassen. Wir wollen insbesondere nicht pauschal die Beihilfe zum Suizid strafbar machen, weil das fänden wir einen unangemessenen Eingriff. Also wir haben so versucht, so einen Mittelweg zu gehen.
Nun gibt es aber Abgeordnete und auch Juristen, die ein bisschen ein Problem haben, eben mit diesem geschäftsmäßigen und auf Wiederholung angelegten. Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, hat gesagt, naja, nach Ihrem Gesetzentwurf hätte jeder Arzt dann so einen Schuss frei. Er dürfte das einmal machen, er dürfte das vielleicht auch zweimal machen. Aber irgendwann wird es dann ja nun mal auf Wiederholung angelegt oder irgendwann wird es nun mal geschäftsmäßig. Wenn man das zum dritten oder vierten oder fünften Mal macht, wo zieht man da die Grenze? Also da wäre man in einer permanenten Rechtsunsicherheit. Und das sehen ja durchaus auch einige Juristen so. Was würden Sie dem entgegenhalten?
Also ganz klar, was wir auch nicht wollen, ist der Facharzt für Lebensbeendigung. Unsere Vorstellung ist schon, dass der Ärzteberuf weitgehend dazu dient, Leben zu erhalten, Leben zu schützen und Leiden zu mindern, Leiden zu lindern. Wenn Sie mal mit Ärzten, die in der Palliativmedizin tätig sind, sprechen, da kann Ihnen fast jeder erzählen, dass er auch schon von Patientinnen und Patienten angesprochen worden ist, ob er Ihnen nicht mal schnell ein tödliches Mittel beschaffen könnte. Und dass es in 99,9% der Fälle möglich ist, mit den Patienten eine Vereinbarung zu treffen, dass man ihnen sagt, ich sage da jetzt nicht nein, aber geben Sie mir erst mal Zeit zu gucken, ob wir Ihre Lebensqualität nicht so verbessern können, dass Sie auch noch leben wollen. Und für mich ist eben diese Frage nach der schnellen Lebensbeendigung, das drückt ganz oft aus, dass man so nicht weiterleben will und dass man eben um Hilfe ruft bei der Linderung von Leiden, vor Ängsten, Einsamkeit und so weiter. Und wenn man sozusagen diese Leiden lindern kann, dass dann wieder für den Patienten oder die Patientin ganz andere Sicht auf die Dinge möglich ist und sie dann auch in der Lage sind, ihre letzte Lebenszeit, ja, erfüllt zu erleben und sich von ihren Mitmenschen zu verabschieden und dergleichen mehr.
Sie haben gesagt, den Facharzt für Lebensbeendigung, den wollen Sie nicht. Den gibt es ja so momentan jetzt auch nicht in Krankenhäusern. Es gibt aber Ärzte, die machen das hin und wieder und auch vielleicht immer wieder. Wollen Sie da eine Grenze ziehen? Also wollen Sie da sagen, also wer das jetzt 12-mal im Jahr macht, wer das einmal im Monat macht, dem gehört ein Strafverfahren an den Hals und wer es 6-mal im Jahr macht, das ist für uns noch akzeptabel. Wie soll das praktisch in den Krankenhäusern ablaufen? Sie haben auch mal gesagt, also den Staatsanwalt im Krankenzimmer, den wollen Sie auch nicht. Also ist das dann letztendlich, ändert sich dann doch nichts in den Krankenhäusern und das Ganze ist mehr theoretisch gedacht?
Na, ich unterstelle nicht, dass es in deutschen Krankenhäusern Ärzte gibt, die das wirklich so regelmäßig tun, wie Sie das jetzt aufgezählt haben, sondern also nach allem, was ich von Ärztinnen und Ärzten gehört habe, sind das wirklich Einzelfälle und das soll auch dann so bleiben, dass es eben wirklich Einzelfälle sind, in denen man dem Patienten überhaupt nicht anders weiterhelfen kann.
HR Info, das Interview mit Katrin Vogler. Sie ist Gesundheitsexpertin der Linken im Bundestag Und wenn es nach ihr geht, dann gibt es bald strengere Gesetze bei der Sterbehilfe. Warum haben Sie sich dieser Gruppe angeschlossen, die jetzt eben für eine leichte Verschärfung ist? Sie haben gesagt, viele Abgeordnete sind dabei, auch gerade aus der Union, CDU, CSU, die sind aus religiösen Gründen dagegen, dass es irgendwie eine Liberalisierung in dem Bereich gibt. Sie haben ganz klar gesagt, also das spielt für mich jetzt nicht die Hauptrolle. Was war für Sie die Rolle, dass Sie jetzt die Position einnehmen, die Sie haben? Inwiefern hat Ihre Krankheit auch dazu beigetragen, dass Sie jetzt so darüber denken, wie Sie es tun?
Na, ich glaube, ich habe mich schon einfach dadurch im Kopf mehr auseinandersetzen müssen mit der Frage, was ist denn für mich ein lebenswertes Leben und wie kann ich auch unter den Bedingungen von Einschränkungen für mich lebenswert neu gewinnen oder neu definieren. Was mich auch schwer beeindruckt hat, ist, dass eine Bekannte von mir, die schon sehr lange gelähmt ist, dass die mich nochmal ermutigt hat und gesagt hat, bleib bloß bei deiner Position, lass dich nicht davon abbringen, weil ich fürchte, dass sonst auf uns Behinderte und kranke Menschen der Druck immer höher wird, dass man eben eine solche Option dann auch wählen soll, wenn sie frei zur Verfügung steht.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Sie haben sich jetzt über ein Jahr mit dem Thema wirklich ausgiebig beschäftigt. Hat sich da Ihre ganz persönliche Einstellung zum Tod oder auch zu Ihrem persönlichen Sterben nochmal verändert?
Nein, ich glaube, das hat sich nicht grundlegend verändert. Und ich glaube auch, zwar muss man persönliche Erfahrungen einfließen lassen in solche ethischen Debatten, aber natürlich ist das auch politisch, was wir machen. Also das, was wir da tun, das kommt natürlich auch aus politischen Haltungen heraus. Und deswegen, es war ja ein längerer Prozess der Suche auch. Wir haben angefangen mit einer ganz offenen Debatte, wo wir noch gar keine Gesetzentwürfe vorliegen hatten. Und dann haben sich erst die Gruppen gefunden, die gemeinsam an welchen gearbeitet haben. Dann haben wir noch viel gefeilt. Wir haben viele Experten gehört. Wir hatten auch in der Fraktion kontroverse Gespräche mit verschiedenen Expertinnen und Experten. Und da hat sich das dann so ein bisschen rausgeschärft und ich bin sehr überzeugt davon, dass dieser Gesetzentwurf der Mitte, den wir da vorgelegt haben, dass das ein guter Entwurf ist, der auch gut durchdacht ist und der eigentlich auch eine Mehrheit verdient hat im Haus.
Und so sieht es ja momentan auch aus. Einen Tag davor wird ja auch ein Gesetz durchgehen zur Palliativmedizin, dass da mehr Geld hineinfließen soll. Die beiden Sachen waren ja immer so ein bisschen parallel, frei nach dem Motto, wir verschärfen ein bisschen den assistierten Suizid oder die Gesetze und gleichzeitig bauen wir aber die Palliativmedizin aus, damit eben die Leute nicht mehr so Angst haben müssen, einen qualvollen Tod zu sterben. Nehmen Sie der Medizin dieses Versprechen ab, dass es heute wirklich möglich ist, dass niemand mehr so einen Qualtod sterben muss?
Es ist natürlich so, dass wir noch gar nicht auf dem Stand sind, den wir brauchen würden. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich mal anguckt, wer zum Beispiel diese Dienstleistungen dieser selbsternannten Sterbehilfevereine in Anspruch nimmt, sind das zum überwiegenden Teil gar keine Menschen in der letzten Lebensphase, sondern sind sehr oft ältere Menschen, die zum Beispiel Angst vor Einsamkeit oder Pflegebedürftigkeit haben. Und da finde ich, kann der Tod jetzt echt nicht die Antwort drauf sein. Das wirft aber auch noch ein Schlaglicht auf einen anderen unterbelichteten Bereich. Wenn wir uns mit Tod und Sterben beschäftigen, das sind nur die wenigsten Menschen, die überhaupt palliativ betreut werden im Sterbeprozess. Zum Beispiel, und das wird leider auch das neue Gesetz nicht ändern, haben Menschen in Pflegeheimen in der Regel keinen Zugang zu Palliativbetreuung. Und die allermeisten Menschen sterben nun mal entweder im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Und da gibt es halt viele Ängste davor, dass man leiden muss, dass man Schmerzen hat oder dass das Sterben unerträglich lange dauert. Und diese Ängste kann sicherlich die Palliativmedizin vielen, vielen Menschen geben, aber nicht jedem Einzelfall. Und deswegen lassen wir auch die Tür auf für Einzelfälle.
Und einen Tag danach, wie eben schon gesagt, dann die Abstimmung ohne Fraktionszwang zur Sterbehilfe, zum assistierten Suizid. Abschließende Frage. Glauben Sie, es wird sich ein bisschen komisch anfühlen, wenn Sie und rund 600 Abgeordnete dann wirklich die Entscheidung treffen, wie der Rest von uns, die restlichen 80 Millionen, irgendwann mal sterben werden im Zweifel? Ist ja schon eine ziemliche Verantwortung.
Ja, wir haben aber diese Verantwortung als Bundestagsabgeordnete. Wir sind dafür gewählt, dass wir Gesetze machen. Und eigentlich empfinde ich auch diesen Prozess, wo Gesetze fraktionsübergreifend in Gruppen erarbeitet werden, das ist eine besondere Situation für uns als Politikerinnen und Politiker, dass man eben nicht mehr mit auf dem Hintergrund unterschiedlicher Partei und Wahlprogramme miteinander konkurriert, sondern dass man versucht, gemeinsame Lösungen zu finden, finde ich ausgesprochen spannend, könnte ich mir noch bei anderen Themen vorstellen.
Und das war Katrin Vogler, Gesundheitsexpertin der Linken in HR Info das Interview. Das Gespräch gibt's natürlich auch wie immer als Podcast auf hrinforadio.de.